Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hecker. Ich bin dort Fondsmanager und Geschäftsführer.
Und aus dem Börsenradiostudio grüßt Peter Heinrich. Starten wir mit der Geopolitik. Jetzt auch noch Irak und Iran. Aber die Nachricht, dass Israel einen Vergeltungsschlag gegen den Iran durchgeführt hat, ja, das wollen die Anleger an den Weltbörsen eigentlich nicht hören. Müssen wir uns trotzdem Sorgen machen?
Ja, Sorgen ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Ich denke, es gilt es zu berücksichtigen, dass wir in einer Welt leben, die durch verschiedene Umbrüche gekennzeichnet ist. Und diese zeigen sich oder äußern sich auch in geopolitische Konflikte. Das ist ja nicht nur im Nahen und Mittleren Osten zu sehen und zu hören, sondern natürlich auch der mittlerweile schon lange schwelende Konflikt in der Ukraine, aber auch immer wieder Auseinandersetzungen in Südamerika, Beispiel Venezuela, das hat sich jetzt wieder beruhigt. Aber wir sind schon in einer Situation, in der man die Geopolitik per se in einer Portfoliokonstruktion oder im Bereich des Asset Managements nicht außer Acht lassen kann und darf. Und insofern gilt es, diese Themen zu berücksichtigen und auch in Szenarien bezüglich einer Anlagestrategie dann auch umzusetzen.
Gehen wir doch mal tiefer rein. Als Sie gerade gesagt haben, in Venezuela, dachte ich mir, ach ja, da war ja auch noch was. Was verändert sich denn gerade alles auf unserem Globus?
Ich denke, wir sind am Beginn einer tektonischen Verschiebung, sowohl in der bereits angesprochenen geopolitischen Situation, aber auch im Bereich der Makroökonomie und Geldpolitik. Das heißt, auf der einen Seite, fangen wir mit dem Letzteren an, kommen wir von einer 30-jährigen Phase stetig sinkender Zinsen, disinflationären Tendenzen, deflationären Schocks in eine Phase jetzt, die uns wieder in die Normalität zurückholt, in die Normalität eines Geldsystems, das sich durch Inflation auszeichnet. Aber wir sind diese Normalität, wenn ich so sagen darf, nicht mehr gewohnt. Denn in unserem gesamten Berufsleben haben wir eine inflationäre Umgebung nie kennengelernt. Wer im Bereich der Vermögensverwaltung, sprich des Asset Managements, tätig ist, der musste sich in seinem ganzen beruflichen Leben nur, und das nur setze ich in Anführungsstriche, nur in einem disinflationären Umfeld und deflationäre Schocks aushalten bzw. managen. Dieses Umfeld hat sich mit Beginn der Corona-Situation, nachgelagert der geopolitischen Krisen, diese Situation hat sich ins Gegenteil verkehrt und wir kommen in eine Situation, die uns wegbringt von dieser Anomalie. Und diese Anomalie der letzten 30 Jahre, Sie erinnern sich, bleiben wir in unseren Gefilden, die 10-jährige Bundesanleihe zur Wiedervereinigung 10% Coupon bis hin zu den negativen Raten, die wir jüngst gesehen haben. Das ist ein einmaliger Trend in der Wirtschaftsgeschichte, eine Anomalie. Und diese Anomalie hat Konsequenzen, was die Positionierung der Anleger betrifft. Die Strukturen sind sehr, sehr wachstumslastig, sehr, sehr technologielastig auf der Aktienseite. Andere zinssensitive Assetklassen sind en vogue und hochgewichtet, allen voran Anleihen, Immobilien und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist eine dramatische Konzentration von diversen Anlagestilen zu beobachten, die sehr, sehr stark von rückläufigen Zinsen begünstigt waren. Mhm. Das ist die ökonomische Seite. Gleichzeitig erleben wir Umbrüche im politischen globalen System. Die unipolare Welt, die wir alle kennen, die angeführt wurde von einem Hegemon, nämlich der USA, entwickelt sich Stück für Stück in eine multipolare Organisation. Wie soll ich das erklären? Die wirtschaftlichen Wachstumsraten und die wirtschaftliche Potenz vieler Länder haben sich massiv verändert. Während in den 80er, 90er Jahren der sogenannte Westen, also ich spreche jetzt auf Kraftparitäten, etwa 70% der Weltwirtschaft ausmachte, so sind es heute noch 30. Das heißt, nach Kaufkraftparitäten vereint der globale Süden momentan etwa 70% der Weltwirtschaft auf sich. Und das ist gar nicht groß genug hervorzuheben und gar nicht groß genug zu betonen.
Wenn Sie sagen globaler Süden, wer zählt da alles dazu?
Ja, das sind, wenn Sie so wollen, die Länder außerhalb Nordamerikas, Japans, Australiens und Europas. Letztendlich um es mal ja so rudimentär zu beschreiben, die BRICS-Plus-Staaten, die in sich ja sehr, sehr heterogen sind. Man denke nur an die Grenzstreitigkeiten zwischen Indien und China. Aber sie alle vereint letztendlich ein Ziel, nämlich sich vom Hegemon und seiner Währung, sprich dem US-Dollar, zu lösen, sich zu emanzipieren und sich ein Gewicht in der Welt zu verschaffen, die ihrer wirtschaftlichen Potenz angemessen ist, in verschiedenen Organisationen, IWF, Weltbank und so weiter und so fort.
Ist das auch der Grund, warum der Goldpreis so steigt, also von Rekord zu Rekord unterwegs ist, dass sich nicht nur große Notenbanken einfach sagen, unabhängig machen von den USA, unabhängig machen vom US-Dollar?
Ja, das ist einer der wesentlichen Gründe, denn wenn Sie den Goldpreis ansprechen, sämtliche Modelle, die zur Diagnose des Goldpreises herangezogen wurden und werden, können diese Niveaus, auf denen wir uns heute befinden, nicht rechtfertigen. Die wichtigsten Modelle basieren auf Realzinsen oder dem US-Dollar. Wenn man diese zwei Kriterien zurande zieht, sind die Avancen des Goldpreises in den letzten Monaten nicht zu erklären. Also muss es eine andere Nachfragestruktur geben und die geht genau dahin, die Sie gerade angedeutet haben. Wenn man so zurückblickt und erlauben Sie mir dieses Statement, dann möchte ich vielleicht hervorheben, dass einer der größten Fehler, und ich sage das völlig ohne moralische Hintergründe, einer der größten Fehler des Westens war, die russischen Devisenreserven einzufrieren. Denn das war so der letzte Warnschuss, den viele Länder noch zu hören bekommen haben. Denn die Tendenz war in den letzten Jahren schon so, sich vom Dollarsystem sukzessive zu emanzipieren. Aber mit dieser Entscheidung hat diese Tendenz eine ganz ungeahnte Dynamik erhalten. Mit anderen Worten, die Grundstimmung lässt sich vielleicht so formulieren, wenn wir uns als Gläubiger der USA mit unseren Devisenreserven nicht so verhalten, wie es der USA genehm ist, laufen wir in das Risiko, dass unsere Reserven konfisziert bzw. enteignet werden. Und das hat eine ungeahnte Dynamik bezüglich der Diversifikation der Devisenreserven aufgenommen. Und da zählt der Goldpreis oder da zählt Gold sicherlich dazu. Und man muss auch sagen, dass es mit größten Fragezeichen zu versehen ist, wer zukünftig die Schulden des Westens finanzieren soll, sprich wer die Staatsanleihen im Euroraum oder US-Dollar-Raum kaufen soll. Denn wir haben mit dieser Entscheidung den wichtigsten Gläubigern, wenn Sie so wollen, vor Schienbein getreten. Und die großen Käufer, jetzt bleiben wir im US-Dollar, der US-Dollar-Staatsanleihen, waren die Länder, die Überschüsse erzielt haben, logischerweise.
Also China zum Beispiel.
Wer erzielt Überschüsse? Handelsbilanzüberschüsse, das sind große Exportnationen wie China und das sind Rohstoffländer wie Russland oder die Länder im Nahen und Mittleren Osten. Wenn man sich diese Länder so aneinandergereiht ansieht, wird man feststellen, dass das alles nicht die engsten Freunde, lassen Sie mich so formulieren, der USA sind. Und insofern wird aufgrund der enormen Budgetdefizite, die momentan gefahren werden, es interessant sein, wer zukünftig diese Anleihen ins Portfolio aufnimmt. Und es ist zu erwarten, dass das wieder die Notenbanken sein werden. Denn die Dynamik in der Verschuldung jetzt in den USA mit einem Budgetdefizit von 7-8% ist gewaltig. Und wenn man sich den Congressional Budget Office Prognosen, wenn man sich diese ansieht, und das ist ja ein parteiübergreifendes Gremium, dann ist hier auch keine Besserung in Sicht, denn das Budget Office erwartet in den nächsten 10 Jahren Budgetdefizite um die 5%. Mit anderen Worten, es wird kein anderer Weg gangbar sein als eine Finanzierung über die Notenbanken in den nächsten Jahren. Denn die großen Käufer, wie vorhin erwähnt, fallen aus. China hatte mal in etwa 1,3 Billionen US-Dollar in US-Treasuries geparkt. Die Abnahme dieses Volumens ist dramatisch. Es sind heute noch etwa 760 bis 770 Milliarden. Das heißt, der Bestand an US-Treasuries in China hat sich bereits halbiert. Ähnlich ist die Situation in anderen Ländern. Und wenn diese Dynamik so weitergeht in der Verschuldung, dann braucht es neue Käufer. Schauen Sie ins erste Quartal diesen Jahres, also 2024. Das US-Schatzamt hat in etwa Staatsanleihen über 7,2 Billionen US-Dollar emittiert, überwiegend mit mittleren und kurzen Laufzeiten. Also man verschuldet sich am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve. Und das wird in absehbarer Zeit Maßnahmen der US-Notenbank nach sich ziehen müssen. Denn wir leben Und das ist auch einer der Strukturbrüche. Wir leben nicht mehr in einer von Geldpolitik getriebenen Welt, sondern von Fiskalpolitik getriebenen Welt. Also der Stichwort der fiskalischen Dominanz ist durchaus zu unterstreichen. Die Amerikaner, und ich bleibe jetzt mal in den USA, wir können das Ganze auch für den Euroraum aufdröseln. Die Amerikaner bezahlen etwa knapp 1 Billion US-Dollar an Zinsen pro Jahr mittlerweile auf diesen Niveaus. Das ist vielleicht jetzt nicht sehr plakativ, aber wenn man das vergleicht mit einem der ganz großen Budgets, nämlich dem Verteidigungshaushalt, so übersteigen die Zinslasten des US-Staates erstmals in der Nachkriegsgeschichte den Verteidigungsetat. Und wir sind in etwa bei knapp 20% der Einnahmen des US-Staates, die für Zinsleistungen verwendet werden müssen. Und wenn man die Prognosen des Budget Office so für bare Münze nimmt, dann wird diese Summe deutlich steigen. Und insofern gibt es da ein natürliches Limit, das nur durch die Monetarisierung der Notenbanken wahrscheinlich in den nächsten Jahren gelindert werden kann.
Okay, bringen wir das dann in die Zukunft. Wenn die Notenbank alles finanziert, was heißt das für die Börsen und für die Stabilität der Weltwirtschaft, der Geopolitik und für die Börsen?
Ja, das sind ganz, ganz lange Zyklen, Herr Heinrich, die immer wieder von kleinen Schwankungen unterbrochen werden. Eine dieser kleineren Schwankungen erleben wir derzeit oder haben wir erlebt mit dem starken Rebound oder Anstieg des Nasdaq-Index, auch mit diesen sogenannten Magnificent Seven. Das heißt, eine Inflationsphase läuft nie linear, sondern in sinusförmigen Schwankungen ab. Die erste Welle, wir erinnern uns alle, war 2022. Der Nasdaq hat in etwa nach meinem Kenntnisstand 50% an Wert verloren. Das hat er jetzt wieder aufgeholt in dieser disinflationären Phase. Der Scheitelpunkt der ersten Inflationswelle war so zwischen 9 und 10%, je nachdem, wo Sie hinsehen. Wir sind jetzt bei in etwa 3,5 in den USA, bei in etwa 2,5 im Euroraum. Und insofern liegt hinter uns eine gewaltige disinflationäre Phase, nämlich das Abschwellen, das Abflachen der ersten Inflationswelle. Weitere Wellen werden aus unserer Sicht kommen. Das heißt, der Übergang von einer disinflationären, lange, lange 30-jährigen disinflationären Phase in eine inflationäre hat massive Konsequenzen und tektonische Verschiebungen zu erwarten. Die Indizes und demnach nachgelagert auch die passiven Produkte und viele, viele Anleger sind mittlerweile sehr, sehr growth-lastig, sehr, sehr technologielastig. Die Indizes weltweit sind das Ergebnis von 30 Jahren Disinflation. Wir haben uns mal den Standard & Poor's 500 in den USA angesehen, und zwar am Ende der letzten Inflationsphase, die wir alle im Kopf haben, nämlich der 70er Jahre. Und wenn Sie sich den Standard & Poor's 500 Anfang der 1980er Jahre ansehen, so haben die sogenannten Real Asset-nahen Sektoren ein Gewicht etwa 50% des Index. Was meine ich damit? Das sind Rohstoffe, also Materials, ist Energie, also Öl und Industrials, Industriewerte. Diese drei Sektoren hatten 50% des Index. Wenn Sie heute draufschauen auf den Standard & Poor's, dann aggregieren Sie gerade mal diese drei Sektoren auf knapp 15% Indexgewicht. Und das zeigt Ihnen, wie sich die Präferenz der Anleger in den letzten Jahren verändert hat. Es ist jetzt keine Prognose, dass wir wieder über 50% gehen mit diesen Sektoren, denn wir hatten ja auch einige bahnbrechende technologische Revolutionen in diesem Zeitraum. Aber es deutet an, inwieweit sich Indexgewichte in dieser Zeit verschoben haben, die nie durch inflationäre Sequenzen unterbrochen waren.
Also, ich nehme an, Sie sprechen dann ETFs an, Dividendenfonds, die Growth-Indizes sprachen Sie an. Schließen wir das Interview so langsam an. Also, es heißt, Fazit, wird viel Vermögen vernichtet werden? Und ja, wie müssen wir das, was Sie gerade erzählt haben, die Erfahrung aus den letzten 30 Jahren, was heißt das für die nächsten 30 Jahre?
Ich denke, dass sich Ungleichgewichte anpassen, dass sich Bewertungen anpassen und das heißt, eine Recovery von diesen eher sachwertbezogenen Sektoren, eine Recovery von Rohstoffen, Recovery von Edelmetallen, Das heißt, dass Inflationsphasen, wenn sie begleitet werden noch dazu von sehr, sehr hohen Schuldenquoten weltweit, sind herausragend für Real Assets, sprich für Segmente des Aktienmarktes oder andere Assetklassen, die nicht zinssensitiv sind. Und insofern wird es eine deutliche Verschiebung geben. Es wird aus unserer Sicht neue Gewinner, neue Verlierer geben. Die Gewinner und die Favoriten der letzten Jahrzehnte sind aus unserer Sicht ganz bestimmt nicht die Gewinner der nächsten Jahre. Insofern ist auf Indexebene mit hoher Volatilität zu rechnen. In einzelnen Segmenten und Anlageklassen gibt es hervorragende Chancen, sich in diesem Umfeld neu aufzustellen mit entsprechenden Performance-Aussichten.
Herr Steinbeiß, ich danke Ihnen.
Danke fürs Interesse. Herzlichen Dank.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.